Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Folge vom Finanzappell. Heute tauchen wir tief in das Thema Rentenversicherung in Deutschland ein. Ein Thema, was jetzt vielleicht nicht sofort spannend klingt, aber gerade für uns jüngere Generationen unglaublich wichtig ist. Warum? Weil die gesetzliche Rente allein in Zukunft kaum ausreichen wird, um ein finanziell sorgenfreies und abgesichertes Leben im Alter zu gewährleisten. Das Ziel der Folge ist, dass wir über die Änderung des Rentensystems ab 2026 aufklären, dass ihr danach Bescheid wisst, was sich geändert hat, was sich ändern soll und warum diese Reform nicht ausreicht und wie ihr durch private Vorsorge, besonders mit Sachwertesparen, wirklich für eure Zukunft vorsorgen könnt und ein finanziell sorgenfreies Leben führen könnt. Dabei schauen wir uns auch an, warum es wichtig ist, individuell auf die Bedürfnisse einzugehen und durch eine ungebundene Beratung die perfekte Strategie für eure Situation zu finden. Viel Spaß! Hallo Marius!
Hallo Moritz!
Freut mich, wir sind direkt drin. Zweite Folge nach der langen Pause und der Umstrukturierung. Schließen gleich an das Thema vom letzten Mal, wo wir uns ja das Thema Kranken- und Pflegeversicherung in Deutschland und die bevorstehenden Änderungen angeguckt haben, gehen wir heute auf die Rentenreform 2026 ein.
Jo, so ist es. Passt ja auch ganz gut, ne? Wir gucken uns heute den anderen Teil des Sozialsystems in Deutschland an. Und ja, ich fand es schön. Ich habe kurz drüber nachgedacht. Du hast gesagt, ja, ist vor allem für uns Jüngere unglaublich wichtig. Hab kurz überlegt, ob wir oder ich mich da noch zuzähle. Grundsätzlich, weil in meiner Mannschaft, für die Insider, die es wissen, bin ich gefühlt eher mal schon einer der Älteren mit den ganzen Jungspunden da Anfang 20 oder um den Dreh. Dachte mir aber ja, trotzdem grundsätzlich, jung bist du ja noch, vor allem, wenn man sich das Ganze aufs Rentensystem anguckt.
Genau, wenn man sich die demografische Situation in Deutschland anguckt, dann würde ich uns auf jeden Fall noch zu den jüngeren Generationen zählen, vor allem in Bezug darauf, für die es eine Herausforderung wird, in der Rente ein entspanntes Leben zu führen mit der staatlichen Absicherung. Grundsätzlich wollen wir einmal reinstarten. Dass wir ein demografisches Problem haben in Deutschland, ist, glaube ich, allseits bekannt. Wir nehmen trotzdem ein paar Zahlen, Daten, Fakten irgendwie nochmal mit rein, erläutern dann, was so von einer Reform eigentlich ja sich versprochen wird, was vielleicht aber auch Hindernisse sind, was nicht ausreicht und dergleichen und gucken dann, wie man es für sich lösen kann. Ganz kurz vielleicht noch aktuelle News. Ich war heute Morgen tanken und habe die Bild-Zeitung wieder mal am Pult gesehen. Und wo wir gerade bei Krisenstimmung sind in der Rentenversicherung, stand da ganz groß. Und gestern Abend habe ich es auch schon gelesen, VW will mindestens 3 Werke schließen, bis zu 18% Lohnkürzung und dergleichen. Wir merken ja einfach das, was wir schon so die ganze Zeit sagen. Wir haben in Deutschland auf jeden Fall wirtschaftliche Herausforderungen und vor mindestens genauso großen Herausforderungen stehen unsere sozialen Sicherungssysteme. Und deswegen beleuchten wir das heute mal so ein bisschen.
Genau. Vielleicht einmal, um alle abzuholen. Ich glaube, grundsätzlich ist vielen bekannt. Aber wie funktioniert denn eigentlich unser Rentensystem?
Genau. Grundsätzlich ist es ein Generationenvertrag, genau ein soziales Sicherungssystem per Umlageverfahren, wie bei den Krankenversicherungen auch. Hier ist es so, dass die aktuellen Rentner durch die aktuellen Arbeitnehmer finanziert werden. Und das System kommt halt immer stärker an die Grenzen. Warum? Relativ einfach. Unsere Gesellschaft ist halt extrem gealtert. Und es gibt immer weniger junge Leute, die Rentner finanzieren können und somit sinkt seit Jahrzehnten das Rentenniveau kontinuierlich.
Jo, genau. Rentenniveau ist schon kontinuierlich gesunken, wird weiterhin weiter abfallen, ist kein Geheimnis, hat was mit Demografie zu tun, ist auch gut prognostizierbar. Also die Herausforderung ist nicht neu. Und aktuell ist es schon so, dass die durchschnittliche Rente nur bei 48% liegt des Einkommens.
Des durchschnittlichen Einkommens. Und das heißt nichts anderes, als wenn man jetzt in Rente geht von heute auf morgen, dass einem einfach die Hälfte von seinem Einkommen fehlt. Jetzt kann man sagen, naja gut, dann mache ich auch nicht mehr so viel. Die Frage ist, naja, mit 67 das aktuelle Eintrittsalter in die gesetzliche Rentenversicherung, Regelrenteneintritt, wo ich ohne Abzüge in Rente gehen kann, da ist man ja meistens noch fit oder hoffentlich fit und will man seinen Lebensstandard auch halten. Und das wird für die meisten da eher nichts. Wenn man natürlich sagt, ich habe privat vorgesorgt, ich habe meine Immobilie abbezahlt, habe vielleicht noch eine zweite oder dritte Immobilie oder habe ein Depot, eine Altersvorsorge, die das ergänzt, ja, dann passt das Ganze. Aber wenn man sich die Eigentumsquoten und die private Vorsorge und Aktienquoten in Deutschland anguckt, ist das leider bei vielen nicht der Fall. Und deswegen ist das ja genau unser Auftrag und unser Ziel, da mehr aufzuklären und ja, euch zu helfen, dabei das Ganze in Angriff zu nehmen.
Ja, ich wollte gerade sagen, vor allem aktuell sind wir bei 48%. Das wird, bis wir in Rente gehen, auf gar keinen Fall mehr so hoch sein, sondern mit Sicherheit weniger sein. Also ist ja kein Geheimnis, dass, ich weiß gar nicht, schon sehr, sehr lange her, aber hat ja, glaube ich, der Direktor der Deutschen Rentenversicherung mal gesagt, wir sind so die Generation ein Drittel, ne? Womit wir noch rechnen. Genau. Manchmal, mit dem man sich unterhält, fällt auch öfter mal das Wort so, ja, ich rechne am besten gar nichts, wenn was rauskommt, dann freue ich mich. Finde ich auch ein bisschen übertrieben, aber ist natürlich auch eine Einstellung zu sagen, ey, alles, was da rauskommt, ist Bonus. Ist aber auch mal die Frage, habe ich eigentlich die Möglichkeiten, das so zu gestalten?
Genau, und da sollte sich jeder selber an die Nase fassen, zu sagen, okay, komme ich mit einem Drittel von meinem Einkommen klar? Wahrscheinlich eher nicht. Und die dafür vielleicht einmal Zahlen, Daten, Fakten. Die aktuelle Höchstrente, also das Maximale, was man an Rente bekommen kann, ist in Deutschland aktuell eine Nettorente von 2.706 Euro. So. Ja. Das ist das aktuell Maximale, was man bekommen kann. Das ist, wenn man ein Bruttoeinkommen monatlich von 7.550 Euro hat, was dann netto 4.283 sind. Das heißt, auch da merkt man schon, okay, selbst wenn ich extrem gut verdiene, habe ich trotzdem ein Versorgungsproblem, weil ich ja auch in Deutschland die Rente versteuern darf und Sozialabgaben zahlen darf. Und auch wenn ich extrem gut verdiene, habe ich das Thema, dass ich mit, wenn ich von 4,2 auf 2,7 rutsche, ist es natürlich ja auch eine Herausforderung. Nicht so extrem, wie wenn ich von 2 netto auf 1 netto rutsche, aber trotzdem auch da eine extreme Versorgungslücke. Und wenn man sich anguckt, was nicht die Höchstrente ist, sondern die Eckrente, also so die Standardrente, dann ist das, die Standardrente liegt bei 1.354 netto. Und wenn man jetzt überlegt, das ist schon ein gewaltiger Unterschied und die Eckrente ist halt im Zeitauflauf immer weiter gesunken und mit 1.354 Euro nach 40 Jahren Einzahlung in das System, das ist schon ja ein arger Schlag. Und da muss man halt gucken, wie kann man das Ganze für sich klären. Und das macht die gesetzliche Rentenversicherung ja nicht, um irgendwie wen zu ärgern, sondern der Druck auf die Rentenkassen nimmt halt einfach immer weiter zu, weil wir ehrlicherweise verschlafen haben, das Ganze anzugehen. Weil, wie du schon gesagt hast, ist ja kein Geheimnis im demografischen Wandel und dass das System ja Herausforderungen hat, extrem große, sondern das war schon vor 30 Jahren bekannt. Nur das Problem ist, ich habe vorhin noch einen Artikel gelesen, wo Christian Lindner zitiert wurde. Wir brauchen mal eine Rentenpolitik, die länger als nur eine Legislaturperiode denkt. Und das ist unser Problem, dass die Rentenreform halt immer nur kurzfristig Wahlgeschenke waren meistens und keine langfristigen, realen Reformen. Und jetzt wollen wir uns einmal angucken, was denn die geplanten Änderungen sind und ob wir damit wirklich mal eine Revolution, eine signifikante Veränderung und Verbesserung des Systems haben oder ob es eigentlich wieder nur ein bisschen rechts und links ein paar Stellschrauben gedreht werden, aber keine signifikante Veränderung.
Was? Ich bin sehr gespannt, ob, sondern ich weiß es ja, aber ne, Christian Lindner hat es ja maßgeblich mitgestaltet. Dementsprechend ist ja die Frage, hat er, ich meine, finde, könnten wir vielleicht am Ende nochmal so ein kleines Fazit ziehen, hat er seinen Worten Taten folgen lassen und, ich sag mal, Reformen in die Wege geleitet, die nicht nur für eine Legislaturperiode sind und darüber hinausgehen oder eher nicht?
Genau, das gucken wir uns heute auf jeden Fall an. Ich hoffe, wir können da am Ende ein Fazit ziehen. Und für alle, die jetzt hoffen, dass wir über das neue, vielleicht kommende Altersvorsorgedepot reden, die müssen wir leider enttäuschen. Das wird in der heutigen Folge, wir werden das mal kurz erwähnen, aber das ist ja die private Vorsorge. Wir befassen uns heute hauptsächlich erstmal mit dem gesetzlichen System. Und das Altersvorsorgedepot ist ja auch noch nicht da. Also die gesetzliche Rentenreform ist beschlossen, ein Altersvorsorgedepot soll vielleicht irgendwann kommen und sind noch ganz viele Fragezeichen dran, weil die meisten Parteien, die das mit voranbringen, voraussichtlich zumindest nach aktuellen Umfragen nicht in der nächsten Regierung beteiligt werden. Und deswegen Lassen wir das erstmal noch, aber wir gucken uns das gesetzliche System an. Was ist denn geplant? Die Bundesregierung hat beschlossen oder eine Reform angekündigt, die ab 2026 greifen soll. Also erstmal passiert nichts sofort, wie man das natürlich kennt. Grundsätzlich ist natürlich die Sache eigentlich, dass man sagt, ja, das System hat schon viel zu lange so Bestand gehabt, müssen schnell reagieren, aber die Mühlen mahlen halt langsam. Und zu den geplanten Maßnahmen gehört unter anderem, das Rentenniveau langfristig zu stabilisieren und die Beitragssteigerung zu begrenzen. Hört sich erstmal super an. So richtiges Politikerdeutsch. So, erstmal alles versprechen. Und das grundsätzliche Ziel war, zu verhindern, dass die Beiträge der Rentenversicherung über 20% des Bruttolohns steigen. Für alle, die es nicht wissen, aktuell befinden wir uns bei 18,6%. Und jetzt ja die Frage, wie gut gelingt das, mit welchen Maßnahmen soll das passieren und dergleichen. Und das grundsätzliche strukturelle Problem des demografischen Wandels, um es vielleicht nochmal in Zahlen darzulegen, ist, dadurch werden die Ausgaben für die Renten immer weiter steigen. Weil jetzt kommen die Babyboomer-Generation in Rente, das hat sicherlich auch schon mal jeder gehört, und es kommen einfach viel weniger neue Angestellten nach, weil wir deutlich weniger Kinder haben. Und aktuell ist es so, dass auf 100 Beitragszahler fast 40 Rentner fallen. So, und die Tendenz ist halt weiter steigend. Wir werden perspektivisch da sein, dass das auf 100 Beitragszahler 50 Rentner fallen und so weiter und so fort. Das heißt, es wird immer schwieriger. Entweder kriegen die Rentner immer weniger oder die Beitragszahler müssen immer mehr zahlen. Das ist die grundsätzliche Herausforderung. Irgendwo in der Mitte werden wir uns wahrscheinlich treffen. Warum ist diese Reform notwendig? Relativ einfach. Im Jahr 2023 flossen bereits über 112 Milliarden Euro aus Steuereinnahmen querfinanziert in die Rentenkasse, weil das System schon jetzt nicht funktioniert. Also 112 Milliarden ist schon eine gewaltige Summe.
Jo. Also, ne, danke an alle Steuerzahler, wo wir auch dazugehören.
Genau. So. Das heißt, das wird von der Allgemeinheit getragen. Und jetzt haben wir letztes Mal schon drüber geredet, irgendwie Kranken- und Pflegeversicherung brauchen auch Steuerzuschüsse perspektivisch. Das Rentensystem braucht jetzt schon 112 Milliarden. Das heißt, irgendwas funktioniert ja nicht so gut. Wenn es jetzt ein Unternehmen wäre, wäre es halt pleite.
Ja. Und ich sag mal so, ne, die Frage ist ja auch immer, wie lange können wir uns diesen Wohlfahrtsstaat auch noch mal leisten? So, mit zukünftig immer mehr Ausgaben. Wir sehen, die deutsche Wirtschaft geht's nicht so gut. Heißt, wir haben irgendwie weniger Einnahmen. Wir steuern da irgendwie auf so einen, ich nenne es mal, einen Punkt zu, wo es irgendwie nicht mehr weitergehen wird.
Ja, und das ja auch dabei, dass alle Ausgaben immer, wir verrechnen uns beim Bürgergeld und so weiter. Das heißt, die Ausgaben verrechnen wir uns dahin, dass es mehr werden. Und jetzt letztens wurde auch, habe ich gelesen, die Steuereinnahmen waren geringer als erwartet. Das heißt, wir verrechnen uns bei den Ausgaben nach oben und verrechnen uns bei den Steuereinnahmen, sodass wir weniger Steuereinnahmen kriegen, weil die Steuereinnahmen sind ungefähr 38 Millionen Euro weniger als gedacht. Und mit sinkender Wirtschaftsleistung wird das wahrscheinlich auch nicht besser werden.
Nee, eher weniger. Das ist leider wahr.
Genau. Und
du hast ja vorhin schon gesagt, das Ziel war eigentlich, den Beitragssatz für die gesetzliche Rentenversicherung unter 20% zu halten.
Genau.
Haben sie ja jetzt ja schon, ich nenne es mal, mit der neuen Reform nicht geschafft.
Genau, also sie haben das Ziel nicht gehalten. Was ist erstmal vielleicht zentraler Bestandteil dieser Reform? Ein sogenannter Demografiefonds oder Generationenkapital, wie es oft in den Medien genannt wird. Und dieser Fonds, das heißt, man merkte schon, Fonds, Kapital, der soll am Kapitalmarkt in irgendeiner Form angelegt werden und soll als Puffer dienen, damit die Beiträge in der Rentenversicherung nicht zu stark steigen. Und das Problem ist schon direkt die Herausforderung, der Fonds ist mit relativ begrenzten Mitteln ausgestattet, weil ja, wir halt nicht so viel Geld haben. Und das grundlegende Problem ist, dass auch noch nicht ganz geklärt ist, wie diese Mittel angelegt werden sollen und wie das Ganze eigentlich genau funktioniert. Und jeder, der sich jetzt schon ein bisschen mit Geldanlage beschäftigt hat, ist ja meistens eher nicht so, dass so eine Anlage in den Kapitalmarkt kurzfristig erfolgsversprechend ist, sondern eher mittel- bis langfristig.
Ja, obwohl man muss ja sagen, die letzten Jahre lief es ja wirklich sehr, sehr gut. Also viele denken vielleicht so, ja, ne, Aktienmarkt ist sicher, auch wenn ich da in Anführungsstrichen vielleicht ein bisschen kurzfristiger unterwegs bin. weil wir ja die letzten Jahre, muss man ja einfach mal sagen, sehr, sehr gute Marktphasen einfach hatten. Aber dass man über 5 oder 7 Jahre einfach keine Rendite gemacht hat, also null, das gibt's ja auch und das gehört ja auch zum Aktienmarkt mit dazu. Das ist ja auch beim MSCI World, wenn man sich das mal anguckt, hat der auch mal eine Phase gehabt, wo man über 5 bis 7 Jahre keine Rendite erwirtschaftet hat, im Durchschnitt. Und das haben aber die meisten Leute ehrlicherweise gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm oder genau. Erfahrung damit gemacht, sondern die kennen ja eigentlich alle nur noch die steigenden Kurse und es gibt eigentlich nichts als grüne Zahlen da.
Definitiv. Und grundsätzlich müssen wir aber erstmal festhalten, die Einführung eines Generationenkapitals, also eines Kapitalstocks in dem Rentensystem in Deutschland, finden wir erstmal grundsätzlich positiv. Also das müssen wir erstmal unterstreichen. Das heißt, es ist ja grundsätzlich eine sehr gute Idee, die wir schon vor 30 Jahren hätten umsetzen sollen.
Das wäre gut gewesen, ja. So wie Norwegen.
Genau. Und wie funktioniert das Generationenkapital? Im Endeffekt soll es über ein Darlehen vom Bund funktionieren und der Bund überträgt somit Vermögenswerte in eine Stiftung, in dieses Generationenkapital. Diese Stiftung investiert das geliehene Geld in Vermögenswerte am Kapitalmarkt und die Kapitalerträge werden der Stiftung zugezahlt, also kommen der Stiftung zugute und die Erträge daraus sollen ab Mitte der 2030er Jahre ausgeschüttet werden. Also wir führen das Ganze 2026 ein. Wir nehmen dafür Schulden auf jährlich und investieren das Geld am Kapitalmarkt und damit soll der Beitragssatzanstieg gedämpft werden. Also kurz rekapitulieren. Also wir nehmen Schulden auf, um zu investieren. Das ist ein Punkt, über den wir gleich reden sollten. Dann fangen wir damit 2026 an und ab Mitte 2030er Jahre soll es ausgeschüttet werden, also so ungefähr nach 10 Jahren. Und wichtig, ein Beitragssatzanstieg soll gedämpft werden. Die Beiträge sollen nicht sinken.
Jo. Wollen wir mit dem ersten Punkt anfangen?
Mit dem ersten Punkt anfangen. Wir nehmen Schulden auf und investieren das Ganze.
Jo. Also ich würde sagen, grundsätzlich für alle, die zuhören, für private Investoren ein No-Go aus meiner persönlichen Sicht.
Ja.
Das kann ganz schnell in die Hose gehen und dann sitzt man auf den Schulden und ist auf gut Deutsch Gesicht am Arsch. Also dementsprechend lasst da die Finger von.
Das Gute ist, jede Bank würde einem das auch nicht geben.
Genau, das ist auch das Gute. Das ist zum Glück da, da schützt man, da wird man ein bisschen vor sich selbst geschützt.
Genau.
Der Staat macht, finde ich jetzt, also vielleicht aus meiner Sicht so, dass der deutsche Staat das macht, kann man jetzt auch schlecht finden. So die Frage ist, woher soll das Geld kommen? Aus meiner Sicht, es muss irgendwo herkommen und das ist so machen, der Staat hat grundsätzlich eine bessere Liquidität, sage ich jetzt mal, als die Privatperson. Dementsprechend finde ich es jetzt nicht verkehrt, weil irgendwelche Lösungen muss es geben, weil das Geld einfach aus dem Haushalt zu nehmen, ist irgendwie keine Option, weil wir haben festgestellt, ist keins da.
Genau.
Das ist so meine Meinung. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
Ja, grundsätzlich ähnlich. Allerdings muss man, es ist kein Geld im Haushalt da und wir brauchen das Geld, was jetzt schon in die Rente fließt, um das überhaupt aktuell am Laufen zu halten. Und das fehlt uns jetzt ja schon an allen Ecken, an Infrastrukturprojekten, in Schulen, in Bildungsinstituten und so weiter, Gesundheitssystem. Das heißt natürlich, das Einzige, was ich da schwierig finde, ist, wir sagen irgendwas von einer schwarzen Null und nehmen dann aber keine Schulden auf, sondern schaffen Sondervermögen, was eigentlich Schulden sind, decken das Ganze nur irgendwo. Also dann sollen sie offen dazu stehen, dass die schwarze Null nicht steht, sondern dass wir Schulden aufnehmen, was wir, glaube ich, bitter nötig haben, um das irgendwie voranzubringen. Und Sondervermögen sind halt Schulden. Das ist meine Meinung dazu. Grundsätzlich ist aber richtig, das zu machen.
Ich wollte sagen, also mit dem Sondervermögen und dass da keine Schulden sind und so weiter. Ich glaube, da können wir ein ganz großes Fass aufmachen. Da gibt es ja schon ganz, ganz viele Sondervermögen, die den jetzt mal Bundeshaushalt da irgendwie so zusätzlich ergänzen, weil es da keine richtigen Schulden sind. Könnten wir ja auch nochmal eine Folge drüber machen, fällt mir gerade so ein. Einfach mal, so was für Sondervermögen gibt es eigentlich, die da schon geschaffen wurden, die nicht zu den Schulden gehören.
Und wie ist eigentlich die wirkliche Bilanz mit zukünftigen Beamtenpensionen und Sondervermögen? Also was ist eigentlich die wirkliche Staatsverschuldung von Deutschland? Können wir gerne mal eine Folge zu machen, wenn das interessant für euch ist, könnt ihr ja gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Aber bleiben wir im Text. Der Staat soll also jedes Jahr 12 Milliarden Euro Schulden aufnehmen und das Geld in diese Stiftung zahlen und die investiert das in Aktien. Ein Teil dieser Schulden soll auch quasi schon mit bestehenden Beteiligungen vom Staat an Unternehmen geleistet werden. Das heißt, der Staat Deutschland hat ja an einigen Unternehmen Beteiligung. Und die sollen in das Stiftungsvermögen übertragen werden. Da merkt man schon, okay, es ist gar nicht jedes Jahr ganz neue 12 Milliarden, sondern dann wahrscheinlich auch immer nur so ein bisschen, weil erstmal die bestehenden Töpfe bedient werden.
Und ich bin ja, wollte gerade sagen, und ich unter der Voraussetzung ja auch, dass die neue Regierung, die kommt, das auch weiterhin so bestehen lässt. Ne? Also genau. Ist ja auch nicht in Stein gemeißelt, dass die neue Regierung kommt und sagt so, das, was ihr da übrigens gemacht habt, ist jetzt irgendwie ehrlicherweise gerade relativer Schrott. Wir wollen das nicht so weiterführen.
Genau, das ist immer das Motto natürlich, was besteht, was noch viel ein größeres Fragezeichen hinter dem Altersvorsorgedepot ist, weswegen wir da auch noch nicht zu konkret drüber reden. Gut. Der Finanzminister stellt sich natürlich hin und sagt, das ist ein Riesenerfolg, dieses Generationenkapital. Wir waren jetzt bei Punkt 1. Das heißt, erstmal ist es durch Schulden finanziert. Was man in der Gesamtrechnung also berücksichtigen muss, die Schulden nimmt ja auch der deutsche Staat, also das Sondervermögen, nicht für 0% Zinsen auf, sondern aktuelle deutsche Staatsanleihe, ich weiß es gar nicht aktuell nach der Zinssenkung, wo wir da sind. Wahrscheinlich nehmen sie eine 10-jährige Anleihe auf, um dieses Geld zu finanzieren und dann sind wir wahrscheinlich bei 3% oder so, die das kostet. Oder weißt du, wie viel eine deutsche Staatsanleihe aktuell bringt?
Ich glaube, etwas weniger.
Ich gucke mal ganz kurz nach. Oh. 10-jährige deutsche Staatsanleihe, Bundesanleihe. Bund 10, 2,6. Jo. War ich gar nicht so schlecht.
2,6 müssen wir also von der Rendite, die wir am Kapitalmarkt erzielen, abziehen.
Genau, weil jetzt können wir sagen, 2,6% sind ja die Kosten, um mir das Kapital zu beschaffen. Das heißt, um 6% Rendite zu erzielen, brauche ich 8,6% Rendite pro Jahr. Erstmal einfach nur dahingestellt. Dann investiert die Stiftung das Geld am Kapitalmarkt und die Erträge werden zurückgeführt. Das ist ja grundsätzlich ein super Prinzip. Gibt es ja auch viele Stiftungen, die das so machen. Die Yale-Universität, Harvard University, die machen das ja genauso. Die investieren auch am Kapitalmarkt.
Da habe ich nochmal eine Frage.
Ja.
Ist schon eigentlich beschlossen, da muss ich gestehen, das weiß ich nicht, ich habe noch, also nicht 100%, ich habe eine Vermutung, beziehungsweise mein letzter Stand ist, dass es noch nicht beschlossen ist, aber ist denn schon festgelegt, wer eigentlich beschließt, worein das Geld investiert wird und wer das Ganze verwaltet in dieser Stiftung und so weiter?
Es soll ein staatlich verwalteter, eine staatliche Verwaltung sein. Und es ist aber noch nicht genau beschlossen, in welche Unternehmen investiert werden darf. Es ist noch nicht genau beschlossen, welche Stelle das macht. Es gibt Vermutungen, dass das angeschlossen oder soll angeschlossen werden an ein bestehendes staatliche Verwaltungsgesellschaft für, ich habe den Namen vergessen, die das Geld aktuell schon mal so verwaltet. Aber es ist noch nicht final beschlossen, weil jetzt sagen auch die Nächsten wieder, die müssen aber auf jeden Fall nach Nachhaltigkeitskriterien investieren und dürfen nur in solche Aktien investieren und vielleicht nur in Europa und nicht da. Das heißt, das Ding ist auch noch sehr mit einer heißen Nadel gestrickt und ist noch gar nichts beschlossen. Und es soll vermutlich, jetzt habe ich es gefunden, von der KENFO. Also es gibt aktuell ja schon einen Fonds, der die Finanzierung der kerntechnischen Entsorgung, KENFO, aktuell verwaltet. Und der soll ab 2026 zusätzlich für dieses Generationenkapital genutzt werden, weil die können das ja schon und da gibt es irgendwie schon ein paar Experten und Strukturen, die das Ganze machen.
Aber die haben eigentlich nichts mit Geldanlage zu tun, oder? So richtig?
Also der Fonds es werden ja aktuell Rückstellungen gebildet für diese Entsorgung von Atommüll.
Ja.
Und diese Rücklagen werden halt irgendwie investiert. Und die verwalten aktuell sage und schreibe 24 Milliarden Fondsvermögen. Ich habe mal gerade kurz recherchiert, die am 3. Juli 2017 von den Betreibern überwiesen wurden. Der KENFO erstattet dem Bund die Kosten für die sichere Entsorgung der radioaktiven Abfälle und der Auftrag ist es aktuell, einfach diese Kosten, die zukünftig entstehen, abzuwälzen. Ich kann hier mal ganz kurz Bestandsinformationen des Portfolios aufmachen. Also wie gesagt, das ist jetzt Live Research, da habe ich mich auch noch nicht so mit beschäftigt, weil auch noch nicht feststeht, dass das final genauso passiert.
Ja, meine Vermutung ist irgendwie, dass die nicht so viel mit Aktien machen, sondern das Gefühl, Geld gerade eher so irgendwie so am Geldmarkt oder sowas parkt oder in irgendwelchen Anleihen hockt, weil muss ja sicher sein, so ungefähr.
Ja, also die sind schon auch in Aktien investiert, Okay. Aber ja, keine Ahnung, also es sind hier irgendwie sage und schreibe ein paar tausend Positionen, Weiß ich nicht, warum das so extrem stark diversifiziert ist. Es sind aber durchaus auch Aktien, Anleihen. Aber es soll ja auch nur die Struktur genutzt werden. Also das Geld wird nicht genauso investiert wie von diesem Fonds, sondern es wird die Struktur genutzt, um das Ganze abzubilden.
Okay, Exkurs Ende, würde ich sagen. Kommen wir zurück. Sonst atmet das hier heute komplett aus. Punkt Nummer zwei, würde ich sagen.
Punkt Nummer zwei, das Geld wird, da sind wir irgendwo bei, das Geld wird irgendwie investiert und die Erträge fließen zurück. So, das heißt, es ist noch ein großes Fragezeichen, wie erfolgreich wird das Geld finanziert und wie viele Erträge müssen eigentlich gemacht werden, damit das Ganze auch erfolgreich wird. Weil wir haben eben schon gesagt, ja, für 6% Rendite brauche ich 8,6% Reinrendite. Das heißt, außer mit einer Anlage in Aktien und Aktienfonds, ETFs, kann ich das gar nicht schaffen. Kommen wir zu Punkt 3. In so 10 Jahren soll das Ganze ausgezahlt werden.
Oh ja,
jetzt,
viel besser. Also.
Genau, jetzt hast du ja schon gesagt, naja, man kann ja auch mal ein paar Jahre im Minus sein mit so Aktien, Aktienfonds und dergleichen. Und wenn man sich anguckt, kann man auf 10 Jahre, wenn man in beispielsweise den MSCI World investiert, halt auch Verlust machen. Also das heißt, es könnte sein, dass wenn jetzt einfach die Weltwirtschaft es mal nicht so gut geht wie die letzten 12 Jahre, dass das Generationenkapital, wenn wir es beispielsweise so machen würden, wie ja viele es da draußen einfach sagen, sagen, ja Mensch, dann sollen die einfach ein MSCI World besparen und gut ist, dann ist es so, dass wir auch im Minus sein könnten und zwar nicht zu knapp, weil wenn man sich das anguckt, kann ich statistisch gesehen, wenn ich mir von 1970 bis heute alle Zeiträume angucke und 10 Jahre in MSCI World investiert hätte, könnte ich im Worst Case eine Minimalrendite von minus 3,8% pro Jahr gemacht haben.
Ja.
Dann ist übrigens nichts mit Beitragsstabilität, die da gesorgt wird, oder geringere Beitragssteigerung ist ja die richtige Formulierung. Man könnte übrigens auch 20% plus pro Jahr gemacht haben. Das ist die Bandbreite, in der man sich befindet. Das heißt, diese Sache in 10 Jahren soll das irgendwas stützen und die Beitragserhöhung reduzieren. Das ist noch sehr unsicher, weil man gar nicht weiß, wie sehr das funktioniert. Und wenn man weniger in Aktien investiert, ist die Frage, naja, wie kann wirklich eine Beitragsstabilität da erfolgen? Weil wenn ich nur 5% Rendite mache oder dergleichen, dann ist ja die Frage, wie viel bleibt nach Kosten eigentlich übrig?
Jo, genau. Heißt also, und vor allen Dingen, wir haben ja auch festgestellt, ne, wir finanzieren das Ganze aktuell schon mit 100 Milliarden quer. Wir haben jetzt 10 Milliarden oder 12, die da irgendwie einmalig erstmal reingehen und dann ja, ne, zukünftig irgendwie immer mehr rein soll. Aber die Frage ist ja, von diesen Erträgen, hast du ja auch schon gesagt und ist ja auch das Ziel, die Beiträge werden nicht stabil gehalten, sondern es soll einfach nur ein weiterer Anstieg der Beiträge dadurch abgedämpft werden.
Genau. Und das heißt, wir steigern den Beitragssatz jetzt ja schon. Also mit der Rentenreform wurde übrigens auch beschlossen, das, was du eben schon gesagt hast, dass der Beitragssatz halt nicht unter 20% bleibt, sondern dass wir hochgehen. Und das ist natürlich extrem. Und die Frage ist ja auch, wenn man auf die Seite des Bundesfinanzministeriums geht, ist die Frage, steigen meine Rentenbeiträge durch das Generationenkapital? Sagen sie nein. Also ja, das ist auch erstmal richtig. Die sollen damit stabilisiert werden. Aber im ersten Zuge wurde erstmal beschlossen, dass die Beiträge der gesetzlichen Rentenversicherung steigen.
Genau. Ab 2030, also für alle jüngeren Generationen, wird der Prozentsatz bei 20,2% liegen.
Genau.
Und ab 2036 wahrscheinlich bei 21,3%.
Genau. Und Ziel ist es übrigens, die Prognose der Regierung, dass die Rentenbeiträge bis 2045 damit statt auf 22,7% nur auf 22,3% steigen. Also sie
0,4%, ja.
Genau, 0,4% niedrigere Steigerung der Rentenbeiträge. Genau.
Und insgesamt von jetzt, ne, von 18,6 auf 22,4 halt trotzdem irgendwie 4% geführt Steigerung, ne, nur für die gesetzliche Rentenversicherung.
Genau, und da ist halt fraglich, und niemand redet davon, dass damit irgendwie eine Rente stabiler oder höher ausfallen soll, sondern es geht nur darum, dass wir weniger Beiträge einzahlen. Das heißt, das Rentenniveau wird damit auch nicht groß gesichert. Und das ist halt das große Problem, wo man sagt, naja, trotzdem muss ich auf jeden Fall selber vorsorgen, privat, weil wenn man auch wieder liest, es wird halt kein Geld der Rentenversicherten am Aktienmarkt angelegt. Das heißt, alle Beiträge, die die Versicherten zahlen, werden ganz normal wieder direkt ausgeschüttet, weil das können wir uns auch gar nicht leisten, weil wenn wir sagen, wir würden davon 10% wegnehmen, dann könnten wir die Renten heute nicht mehr bezahlen.
Ich wollte sagen, ne, funktioniert auch nicht. Ist halt schwierig, ja.
Genau. So, und im Endeffekt ist die Frage, ja, wie kann das Ganze gut funktionieren? Es ist der erste richtige Schritt. Ich glaube, es hätte viel mehr Bedarf, es hätte viel mehr Kapitalbedarf, damit es funktioniert. Es hätte viel mehr Umdenken passieren müssen. Es hätte viel mehr Mut gebraucht, um das wirklich langfristig aufzustellen und vor allem zum Start mal eine größere Finanzspritze, weil wenn man sich anguckt, der norwegische Staatsfonds hat im ersten Quartal des Jahres 2024,
ja, steht ja auch schon ein bisschen länger, ne?
Genau, allein einen Gewinn von 100 Milliarden Euro eingebracht. Der Gewinn 100 Milliarden Euro. Weil die Norweger haben schon vor Jahrzehnten erkannt, unser wirtschaftlicher Erfolg basiert irgendwie auf endlichen Mitteln, nämlich fossilen Brennstoffen, und wir legen das Ganze mal an. Und natürlich sage ich jetzt nicht, dass wir es sofort irgendwie so einen Staatsfonds auflegen können wie die Norweger, der ist natürlich auch gewachsen, aber mit 12 bis 15 Milliarden Euro irgendwie im Jahr, das ist halt, wenn wir jetzt schon 112 Milliarden zuschießen müssen, damit, das ist halt ein Tropfen auf dem heißen Stein.
So ist es. Deshalb muss jeder privat vorsorgen und maßgeblich in Sachwerte, weil ansonsten kann ich es ehrlicherweise auch sein lassen. Dann habe ich nämlich keinen Wertgewinn nach der Inflation betrachtet. Und ich würde sagen, ne, also um das vielleicht mal so ein bisschen zum Abschluss zu bringen, es ist, oder vielleicht ein kleines Fazit zu bringen, ja, Sie haben das, oder Christian Lindner hat, ich nenne es mal, ein bisschen Wort gehalten. Er hat versucht, was in die Wege zu leiten, was auch über, ja, ich nenne es jetzt mal Legislaturperioden hinaus funktioniert und auch gedacht ist.
Ja.
Allerdings ist es halt nicht weitreichend und nicht weitgreifend genug, um da tatsächlich, ja, ich nenne es mal, wirklich was zu bewirken. Ne? Weil wenn das Ziel ist, ja, perspektivisch wird der Beitragssatz nicht auf 22,7, sondern auf 22,4% steigen und das soll das Ziel sein, dann finde ich das halt, ist das keine richtige Reform, sondern ist das halt wirklich eher so, ja, ich nenne es mal so ein Tropfen auf dem heißen Stein, ist eigentlich viel zu viel. Es ist eher so ein bisschen, ich finde es ein kleines Armutszeugnis, wenn das so das Ziel ist, was man erreichen möchte.
Ja, genau. Und das ist halt das Thema, weil noch vielleicht zum Abschluss noch ein Fakt zum Generationenkapital. Also die erwarten ab 2036 Erträge in Höhe von durchschnittlich 10 Milliarden Euro jährlich, die diese Beitragssteigerung abmindern sollen. Jetzt können wir ja mal nach Adam Riese kurz rechnen. Also 2036 geht's los, 12 Milliarden pro Jahr werden da eingezahlt und ab 2036 sollen da 10 Milliarden Euro Erträge rauskommen. Und
sind 100 Milliarden ungefähr reingeflossen?
Genau, das ist eine ganz schön krasse Rendite.
Ja.
Und da ist halt die Frage.
Das jedes Jahr.
Genau. Und Beisatz steht, eine Ausschüttung setzt voraus, dass die Wertentwicklung der Kapitalanlagen so positiv verläuft, dass die Substanz des Kapitalstocks erhalten bleibt.
Ja.
Ja. Also die Frage, wie viele Erträge da wirklich ausgeschüttet werden, ist halt auch noch sehr, sehr fraglich. Und in den gleichen Prognosen sagen sie übrigens auch, dass die Zuschüsse bis 2035 erstmal auf über 130 Milliarden Euro pro Jahr ansteigen. Also das heißt, es ist eigentlich keine wirkliche Lösung. Ich würde sagen, Christian Lindner hat eine gute Idee eingebracht, um zu deinem Fazit weiterzukommen. Aber es ist ein kurzer Anfang davon. Man müsste das Ganze viel mehr ausweiten, viel mutiger sein. Und es hat halt keine Auswirkung darauf, dass die Rente wirklich steigt. Also ja, okay, ich sichere mich vielleicht davon ab, dass die Beiträge nicht noch extrem weiter steigen, aber die Rentenproblematik, die wir grundsätzlich haben, dass die gesetzliche Rentenversicherung für niemanden ausreicht, um seinen Lebensstandard ansatzweise zu halten im Alter und sich vor Altersarmut zu schützen, das große Problem ist überhaupt nicht angegangen mit der Rentenreform, weil die Renten, die ausgezahlt werden, nicht steigen sollen.
So ist es. Also deshalb private Vorsorge.
Genau, deswegen muss man privat vorsorgen, weil es absolut nicht ausreicht. Weil wenn dann die Rente weiterhin bei der aktuellen Eckrente ist mit 1.354 Euro netto, wir eine Inflation haben von 2-3% pro Jahr, dann kann man sich ja ausrechnen, was das für einen bedeutet. Und wenn man dann nicht privat vorsorgt, dann kann man seinen Lebensstandard halt nicht halten. Und warum muss man das mit Sachwerten machen? Ich glaube, da haben wir auch schon in anderen Folgen genug drüber geredet. Nur so, das hat ja jetzt auch die Regierung verstanden, dass man das mit Sachwerten machen muss. Hat gedauert, aber läuft. Nur so kann man langfristig die Inflation wirklich schlagen und Vermögen aufbauen oder Vermögen erhalten. Also es geht um Immobilien, Aktienfonds, ETFs, Rohstoffe in Sachwerte zu investieren und damit einen langfristigen Vermögensaufbau durch den Effekt des Zinseszinses zu besparen.
Ich wollte sagen, ne, der Zinseszinseffekt ist da der größte Vorteil, der größte Nutzen für alle. Kluger Mann, ne? Hier Albert Einstein hat ihn mal als siebtes Weltwunder bezeichnet, weil wir uns das gar nicht vorstellen können, dieses exponentielle Wachstum, was dann da einfach kommt. Und deshalb ist da auch das Motto, je früher man damit anfängt, desto mehr profitiert man davon auch einfach. Und genau. Alle, die davon nicht profitieren, die zahlen halt grundsätzlich.
Genau. Und wenn man sich das jetzt mal einfach anguckt, ich habe gerade mal gegoogelt, 2022 lag der Arbeitnehmeranteil der Rentenbeiträge eines Durchschnittsverdieners in Deutschland bei 381,77 €. Der durchschnittliche, der Eckrentner ist ja, zahlt ja 40 Jahre ein. Und wenn man es dann schaffen würde, eine Rendite von 7% zu erzielen, nur den Arbeitnehmeranteil, der Arbeitgeber zahlt ja nochmal das Gleiche, dann hätte der Arbeitnehmer ein Vermögen von 946.000 €. Wenn wir jetzt sagen, man würde den vollen Anteil nehmen, also knapp 800 €, dann wären wir bei knapp 2 Millionen €, die der Rentner für die Rente zur Verfügung hätte. Das heißt, es wäre eigentlich relativ einfach, das ganze System zu ändern. Man bräuchte halt nur, das Problem ist nur, dass wir ein Thema hätten für die ersten Generationen, die jetzt Rente bekommen. Dafür braucht man halt aber einfach viel mehr Geld. Aber wenn man einfach sagt, ein Teil des Beitrags, die in die Rentenversicherung fließen, würden wirklich in Kapitalmarkt angelegt werden, dann hätten wir eine Lösung. Aber das Ganze kann ja jeder privat machen.
Ja, genau. Ich wollte sagen, also der Staat wird es nicht machen können, weil so viel können wir da nicht finanzieren, was das kosten würde, dass man jetzt einfach sagt, so ja, weil dann würden ja alle Rente an, ne, wenn wir das umlagefinanzierte System da irgendwie kippen würden, aktuell jetzt keine Leistung mehr bekommen, also müsst ihr irgendwer zahlen, wenn wir sozusagen die Beiträge da einfach nehmen würden. Deshalb ja, muss es halt jeder irgendwie privat machen.
Genau. Und das ist ja einfacher, als es geht. Deswegen fördert ja der Staat auch die private Altersvorsorge. Egal, ob das über die Riester-Rente ist, betriebliche Altersvorsorge, Basis- oder Rürup-Rente, flexible Privatvorsorge oder vielleicht perspektivisch über ein Altersvorsorgedepot. Ob das kommt und wie das kommt, ich bin gespannt.
So, ich wollte sagen, also die Regierung hat ja schon öfter mal gute Ideen. Wenn das durch alle Resorts und so weiter da durch ist, die da irgendwie Einfluss drauf nehmen können, bin ich gespannt, ob am Ende wirklich auch eine gute Idee dabei rauskommt oder ob das, ja, ich sag mal, dann wieder eher so für den Mülltonne ist.
Ja, und ehrlicherweise, selbst wenn das jetzt beschlossen wird, setzt die nächste Regierung das weiter um, weil wir haben auch ein Problem mit Einnahmen und Ausgaben und das soll ja nach Entwürfen jetzt gerade nicht günstig sein, die Frage, ob das Ganze abbildbar ist. Und warum ist es so wichtig, sich einfach so oder so ganzheitlich mit dem Thema auseinanderzusetzen, weil die einen sagen jetzt, ja, ich mache Altersvorsorge komplett mit Immobilien, ich mache das komplett auf meinem Depot, ich mache das mit irgendwelchen Altersvorsorgeprodukten. Am Ende muss jeder seinen Weg finden, aber man sollte sich alle Möglichkeiten anschauen und individuell und ungebunden beraten lassen und gucken, was sind für mich die besten Wege. Und dafür ist das Ganze halt viel zu komplex und es herrschen viel zu viele Halbwahrheiten und vermeintliches Expertenwissen auch im Internet und in den Medien zu gewissen Möglichkeiten der Vorsorge oder des Vermögensaufbaus, wo man sagt, ja, weil ganz viele, wenn ich nur frage, wie ich mein Geld anlegen soll, kommt immer die Antwort MSCI World oder MSCI All World, All Country, aber die Frage ist doch erstmal, was sind meine Ziele, wann brauche ich das Geld, brauche ich es in 5 Jahren, 10, 20, brauche ich es in 40 Jahren, wie ist meine steuerliche Situation, wie sind meine Lebensziele und meine Planung und welche Förderungen stehen mir eigentlich wozu und wie kann ich das für mich individuell am besten machen?
Genau. Also ne, vielleicht einfach mal individuell ein Beispiel. Ne, stell mir einfach mal vor, jemand, ne, der in der Ausbildung ist und 50 € im Monat anlegen möchte, ne, der braucht halt einfach eine andere Strategie als jemand, der jetzt, ne, ich sag mal, fest im Job ist, schon voll arbeitet und höhere Beiträge zurücklegen kann. Ist ja völlig logisch. Und dementsprechend ist das natürlich auch eine Grundausrichtung und extrem wichtig, wo man einfach bei ungebundenen Beratungen sich halt genau das anschaut und guckt, okay, ne, also individuell ungebundene Beratung würde ich einfach mal so ergänzen wollen, ist dahingehend enorm wichtig. Denn genau das sind diese Unterschiede und das muss halt analysiert werden, zu gucken, okay, was sind meine persönlichen Ziele und Wünsche, wo soll es hingehen, was sind meine Bedürfnisse und dann zu gucken, okay, was ist da jetzt eigentlich in Anführungsstrichen vielleicht das Beste für mich oder für jeden Einzelnen, damit man das findet, was auch wirklich zu einem passt, damit jeder seine persönlichen Ziele und Wünsche da halt auch erfüllen kann und wird.
Genau, weil ob ich jetzt in der Ausbildung starte oder als Student oder mit 30 und schon fest im Job stehe oder vielleicht schon Familien habe oder die erste eigene Immobilie, das sind ja ganz unterschiedliche Situationen und dann auch Ziele, die man hat und wie das Ganze insgesamt aussieht. Und das Coole ist ja, so eine Beratung ist ja erstmal unverbindlich und kostenlos, wo man sagen kann, ich kann mir da überall meine Meinung holen. Das Problem ist nur, man sollte sich auf jeden Fall anhören und die Chance nutzen und nicht versuchen, selber Experte in allem zu sein. Und ich spreche da aus Erfahrung. Früher habe ich halt auch versucht, oder wir haben ja auch früher versucht zu sagen, okay, in jedem Finanzthema oder im Aktienthema, dann liest man sich rein, dann guckt man sich in Kryptowährungen rein und dergleichen. Aber sobald man auf einem Gestand ist, wo man sagt, jetzt könnte ich eine Entscheidung treffen, ändert sich schon wieder irgendwas. Eine Steuer wird geändert, ist irgendwie eine andere Veränderung, weil jetzt ja zum Beispiel wird ja auch besteuert, wenn man eine ETF hat und da mehr als 500.000 Euro drin liegen und man wegzieht aus Deutschland, dann muss man das auf einmal versteuern. Dann wird ein Zwangsverkauf, also ein fiktiver Verkauf gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt all mein Geld nur im MSCI World liegen habe und irgendwann beschließen sollte, das Land zu verlassen, dann werde ich zwangsbesteuert. Das Gleiche, wenn das meine Altersvorsorge ist und da liegen 500.000 Euro in dem ETF und es wird beschlossen, dass die Abgeltungssteuer abgeschafft wird, statt 25% zahle ich auf einmal 42% Einkommensteuer, dann fehlt mir halt einfach ein enormer Anteil meines geplanten Vermögens für meine Rente. Und diese ganzen Situationen zu betrachten, wie es ist auch mit einem Erbe und dergleichen, das ist, glaube ich, einfach nur möglich, wenn man jemanden hat, der einen auch extern und objektiv das Ganze betrachten kann.
Ja, ich wollte sagen, ne, es ist ja ehrlicherweise halt auf 24-Stunden-Job, sage ich jetzt einfach mal so. Man kann sich gar nicht überall in jedes Themengebiet da vollumfänglich irgendwie einarbeiten.
Genau. Deswegen würde ich sagen, zusammengefasst können wir sagen, die Rentenreform ist eine gute Idee. Es ist ein Startschuss, aber am Endeffekt ab 2026, erstens geht es erst wieder in 2026 los und es ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ohne private Vorsorge wird es unmöglich, sich im Alter finanziell abzusichern und ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und nur mit Eigeninitiative und Eigenverantwortung für seinen eigenen finanziellen Sicherheit und Freiheit ist es möglich, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. Und deswegen würde ich sagen, wir hoffen, wir konnten euch da ein bisschen Einblick gewähren, euch in das Thema Rentenreform und dergleichen ja ein bisschen durchsichtiger zu machen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei uns. Wenn ihr sagt, ich will da mal reinschauen, ich will mich da mal kostenlos und unverbindlich so beraten lassen, meldet euch gerne und dann können wir gucken, ob da was rauszuholen ist. Und am Ende könnt ihr selber entscheiden, was ihr machen wollt und was nicht.
Ja, finde ich sehr gut übrigens, ne, das Thema, das Heft des Handelns in die eigene Hand zu nehmen, anstatt die Verantwortung immer, ja, ich nenne es mal, von sich zu stoßen und zu sagen, ja, ich kümmere mich später darum oder ich habe jetzt gerade keine Zeit, ich mache das später, wenn ich mich, ich nenne es mal, vielleicht schlau gemacht habe oder wenn ich mehr verdiene, kann man aber genauso gut auf alle anderen Lebensbereiche auch übertragen. Ja, ich wurde jetzt nicht befördert, weil mein Chef doof ist, als Beispiel.
Ja.
Es gibt immer Wege, glaube ich, bin ich der festen Überzeugung, dass man, wenn man das Heft selber in die Hand nimmt, dass man erfolgreicher wird oder seine Ziele eher erreicht, als wenn man einfach nur abwartet und anderen immer die Schuld gibt. Das vielleicht nochmal so als Abschluss.
Als Wort zum Sonntag, obwohl heute Dienstag ist. Definitiv. Also das Prinzip Selbstverantwortung kann ich nur so unterstreichen, was du da sagst. Und denk dran, es ist nie zu früh, sich um die eigene Zukunft zu kümmern. Das heißt, fangt an und legt los. Und bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.
Mach's gut. Dieser Podcast dient ausschließlich Informationszwecken und stellt keine individuelle Finanz- oder Anlageberatung dar. Alle Inhalte basieren auf aktuellen Informationen und unseren persönlichen Meinungen und ersetzen keine professionelle Beratung. Für individuelle Empfehlungen und Entscheidungen empfehlen wir, sich an einen unabhängigen Finanzberater zu wenden, der deine persönliche Situation berücksichtigen kann. Die Informationen aus dem Podcast ersetzen keine Beratung. Ihr solltet euch stets ein eigenes Bild machen. Für etwaige Gewinne oder Verluste, die durch Informationen im Podcast entstehen, übernehmen wir keine Haftung.